Lebewesen, die in die Fangmaschen von Geburt und Tod verstrickt sind, können selbst durch das unbewusste Chanten von Krishnas heiligen Namen, der von der Furcht in Person gefürchtet wird, sofort befreit werden. Erläuterung. Vasudeva, Sri Krishna, die absolute Persönlichkeit Gottes, ist der höchste Beherrscher aller Dinge. Es gibt niemanden in der Schöpfung, der sich nicht vor dem Zorn des Allmächtigen fürchtet. Damit es euch noch möglich ist, A, es zu erleben, aber B, rechtzeitig dann nach Hause zu kommen. Aber die, die natürlich noch übernachten möchten, das ist euer Projekt. Da könnt ihr selbstverständlich gerne übernachten. Also das ist nicht, dass man denn weggehen muss. Bleibt sogar noch da, würde ich vorschlagen, damit die gute Gemeinschaft nicht aufhört. Aber nun, einige von euch müssen ja aufbrechen. Ja, das ist alles dann gut, dann nimmt ruhig Prasadam zu euch. Hare Krishna. Zuflucht suchen, selbst wenn er in der größten Gefahr schwebt. Der transzendentale Name Krishnas kann einem, selbst wenn er unbewusst oder durch den Zwang der Umstände ausgesprochen wird, helfen, aus der Verstrickung in Geburt und Tod befreit zu werden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Unitananda Advaita Gadadha Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Der Vers von heute Morgen lautet nochmal: Apana Sangsriting Gaurang Yannama Viva Shogrinan Tata Sadyo Vimucheta Yat Bibeti Svayam Vayam. Übersetzung: Lebewesen, die in die Fangmaschen von Geburt und Tod verstrickt sind, können selbst durch das unbewusste Chanten von Krishnas heiligen Namen, der von der Furcht in Person gefürchtet wird, sofort befreit werden. Die meisten Menschen heutzutage machen sich kaum Gedanken über den Tod. Und wenn er plötzlich einbricht in ihr Leben und mit seiner Endgültigkeit Beziehungen unterbricht, oder im eigenen Fall, wenn man stirbt, einen einfach wegholt vor all den unerledigt gelassenen Tätigkeiten, ist das der größte Schrecken überhaupt. Man hat herausgefunden in der Psychologie, etwas, was einem wirklich total Schrecken bereitet und Angst bereitet, versucht die Psyche mit aller nur erdenklichen Kraft zu verdrängen, sodass wir nicht ständig von diesem schreckerregenden Ereignis behelligt werden und in unserem Alltagsleben starke Mankos leiden. Der Tod ist so etwas. Letztendlich ist er immer im Hintergrund von unserem Dasein. Er begleitet uns so sicher wie unser Atem, der mit uns selbst in die privatesten Bereiche unseres Lebens geht. Der Tod wird aber von den wenigsten erkannt als immer gegenwärtig und immer anwesend, weil er für Menschen, die im materiellen Leben vertieft sind, äußerst furchterregend sind. Es gab mal eine Diskussion mit dem Tod in Person und einem weißen Kaiser namens Yudhishthira. Ich glaube, viele von euch sind sich über diese Diskussion bewusst. Der Tod fragte Yudhishthira: Sag mir, was ist das Wundersamste in der Welt? Und Yudhishthira sagte: Nun, ich denke, das Wundersamste ist, dass sich Menschen keine Gedanken über den Tod machen. Tag für Tag sehen sie, wie Nachbarmenschen, Freunde, Bekannte aus dem Leben gezogen werden, aber auf wundersame Art und Weise sind sie sich nicht ausreichend bewusst über den Tod und verhalten sich so, als würde der Tod für sie im Leben unrelevant sein. Im Buddhismus spricht man sehr, lüftet man dieses Mysterium und auch im Krishna-Bewusstsein, wie wir gleich sehen werden. Im Buddhismus sagt man, gibt es vier intensive Zustände im Leben. Erstmal das Sterben, das ist sehr intensiv. Dann der Tod, ist auch sehr intensiv. Und die Wiedergeburt. Und dann wird erwähnt, dass so ein paar Schicksalsschläge im Leben auch intensiv sind. Aber das ist nicht so ist verblassend gering in Angesicht der Intensität und auch Wichtigkeit dieser drei Momente: Sterben, Tod und Wiedergeburt. Das ist eine völlig andere Sicht, als wir sie in unserem westlichen Denken haben, wo wir uns hier hauptsächlich auf dieses Leben fixieren und auf die Bemühung, dieses Leben ja so weit wie möglich so zu gestalten, dass es uns angenehm vorkommt. In den östlichen Philosophien, wo man von der Ewigkeit des Seins ausgeht, oder bei uns von der Ewigkeit der Seele, ist das Leben nur eine kurze Angelegenheit, die nicht besonders intensiv ist. So, ich möchte heute gerne sprechen über das Thema Tod, denn ich hatte angegeben, dass ich für dieses Seminar im Februar, unser erstes Seminar hier in unseren Gebäuden, über Srila Prabhupada sprechen möchte. Ich möchte heute gerne über Srila Prabhupada sprechen in Bezug zu seinem Fortgehen oder, wie er es sagte, seiner letztlichen Lektion, die er uns erteilt hat. Srila Prabhupada hatte während seines Lebzeitens in seiner Lehre uns öfters darauf hingewiesen, dass der Tod eintreten würde bei uns und auch bei ihm selber. Er zitierte öfters Chanakya Pandit, der folgendes sagte: Wenn du spirituellen Fortschritt machen willst, solltest du denken, dass der Tod schon im nächsten Augenblick kommt. Wenn du aber materiell glücklich sein willst, solltest du denken, dass du niemals sterben wirst. Ein Mensch, der spirituell Fortschritt machen will, ist von der Natur gekennzeichnet. Man nennt das Avyata Kalatvam, dass er seine Zeit nicht mit müßigen Dingen vergeuden möchte. Wenn er sich jetzt bewusst darüber ist, dass er ja nur für eine begrenzte Zeit hier ist, eine Zeit, die durch den Tod beendet wird, dann ist er motiviert, inspiriert, die Augenblicke der Zeit richtig zu nutzen. Es sind nur Augenblicke der Zeit, in denen wir leben. Er wird sie nicht vergeuden, da er weiß, dass er innerhalb dieser Zeit den größten Reichtum erwirtschaften kann, wenn man es jetzt mal mit weltlichen Ausdrücken sagt, von Erfolg bezeichnet. Er kann tatsächlich sein ursprüngliches Gottesbewusstsein erlangen und zurück in die ewige spirituelle Welt gehen. Stell dir mal vor, Niraja, du kannst in diesem Leben, wenn du die Augenblicke der Zeit richtig nutzt, dein ewiges spirituelles Leben in Bezug zu Gott erlangen. Du hast die Möglichkeit, ein Ticket, ein One-Way-Ticket in diesem Leben zu erhalten, was dich zurück in die spirituelle Welt von Glückseligkeit und Wissen bringt. Wenn man sich das mal vorstellt, also wirklich mal ausmalt, was das bedeutet, dann kann es einen zerreißen vor Freude. Vielleicht nicht so positiv, also dann kann es einen in Hochstimmung versetzen. Wir haben die Möglichkeit, dieses zeitweilige Dasein, in dem wir Krankheit, Alter und den Tod sehen müssen, also begegnen werden als die wichtigsten Stationen in unserem Leben, also was die Intensität des Augenblickes betrifft. Wir haben die Möglichkeit, zurück nach Hause, zurück in Verstand zu gehen. Als wir das erste deutsche Kochbuch rausgebracht hatten, mit einem Umschlagbild, das Krishna umringt von seinen Freunden zeigt, die da Prasadam essen mit Krishna, da schrieb Prabhupada zurück, er fand die Farben so gut und das Motiv so schön ausgewählt. Und er sagte, ja, sagte er, danke für das Kochbuch. Und ich möchte euch jedoch noch auf etwas hinweisen. Diese Szene, die dort abgedruckt ist, Krishna im Kreise seiner ewigen Devotees, wie sie in der spirituellen Welt Prasadam essen, das sollte uns motivieren. Auch wir sollten den Wunsch entwickeln, in diese Tafelrunde zu kommen, mit Krishna zu prasadieren. Ja, und der Bhagavad Gita schreibt Srila Prabhupada über diese Motivation so, man sollte enthusiastisch werden über die Möglichkeit, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen. Das sollte einen bewegen. Das sollte man nicht unter ferner laufen, ja, schon mal gehört, da irgendwo von irgendeinem fröhlichen Geweihten Krishnas, und dann, jetzt lass uns den eigentlichen Dingen des Lebens zu wenden, nämlich der Frühlingsmode und wie wir uns luftig in den Frühling einkleiden können. Nein, wir sollen enthusiastisch werden, begeistert von der Möglichkeit, das Ziel unseres Lebens zu erlangen. Ihr möcht euch erinnern, als wir das Seminar begannen, hatten wir das Beispiel von den Steinen gegeben, den größten Steinen, die zuerst in das Glas des Lebens gefüllt werden müssen. Ja, denkt bitte hieran, first things first, die Dinge, die von erster Wichtigkeit sind, sollten niemals von den Dingen abhängig sein, die nur zweitrangig bzw. drittrangig und vielleicht sogar viertrangig wichtig sind. So, Srila Prabhupada hatte auch in einer Erläuterung gesagt, dass ein Philosoph nicht versucht, den Tod zu verdrängen, sondern er hält sich den Tod vor Augen als eine Möglichkeit. Genauso wie, ich hatte gestern mit Yogesh gesprochen, Yogesh hält sich den 23. Mai, glaube ich, vor Augen, wenn das Abitur ist. Und dann ist er, da bereitet er sich vor, 23. Mai oder eben sowas. Also 23. Mai hält sich das vor Augen und bereitet sich vor und wird damit Bravour durchgehen, lauter Einsen schreiben, wie ich ihn kenne. Das geht heute, glaube ich, gar nicht mehr, wie einfache Lesen in der Schule. Und wird da hinkommen. Wird dann irgendwie danach, ja, das ist dann offen, aber es gibt viele Ideen. So müssen wir unser Leben führen, als eine Art Vorbereitung. Angenommen, das Ziel des Lebens bestände darin, 20 Liegestütze mit geradem Kreuz zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das Liegestütze, kennt man das heutzutage? Wenn ich jetzt plötzlich Rainer sagen würde, Rainer, das ist das Ziel des Lebens, morgen, in 5 Tagen werde ich dich abfragen, dann wirst du vor versammelter Zuhörerschaft versuchen, 20 Liegestütze zu machen, um zu sehen, ob du das Ziel des Lebens erreicht hast. Nicht? dann wärst du, wenn du das weißt, jeden Tag anfangen, Liegestütze zu machen, angenommen. Du bist begeistert von dieser Möglichkeit. Höchstwahrscheinlich würdest du sagen, lass mal Sachinanand Swami, das ist was für die für meine jungen Töchter, die machen Liegestütze, aber ich wende mich da wichtigen Dingen zu, nicht so? Versteht ihr? Wenn ich den Rainer in 5 Tagen sage, Rainer, jetzt lass uns das Ziel des Lebens erfüllen, und er wird dann unvorbereitet in seine Liegestütze gehen, dann wird er nach 7 Liegestütze, also ich kann euch das garantieren, 7 oder 7,5 auf den Boden liegen und japsen nach Prasadam verlangen. Nicht so? Man kann nicht betrügen. So ist es auch mit dem Ziel des, dem eigentlichen Ziel des Lebens. Das war jetzt wohl wahrscheinlich das dummste Beispiel, was ich jemals in meiner Predigerkarriere gebraucht habe, beim besten Fall vergisst ihr es. Es geht mir darum, das Ziel des Lebens kann man nicht erreichen, ohne sich vorzubereiten. Deswegen hält sich der Philosoph den Tod vor Augen. Das heißt nicht, dass er morbid ist, sondern heißt, dass er das Leben richtig lebt, nämlich als eine Vorbereitung, um nach Hause zurück zu Krishna zu gehen. Jeder von uns wird von diesem Tod eingeholt werden, denn dieser Tod ist Krishna. Als Arjuna ihn furchterfüllt fragt, wer er sei. Ihr müsst euch vorstellen, Arjuna hatte Krishna in der universalen Form gesehen und gesehen, wie die verschiedenen Augen, Sonnen seine Augen bildeten. Er sagte, wer bist du? Alles sehe ich in dieser furchterregenden Form. Da sagt Krishna, Kalosmi, ich bin die Zeit. Der Zerstörer der Welten. Und ich bin gekommen, um alle Menschen zu beschäftigen. Mit anderen Worten, alle Menschen werden von der Zeit beschäftigt. Und alle werden deswegen den sicheren Tod treffen. Mrityu Sarva Harascham, sagt Krishna auch an anderer Stelle. Ich bin der alles verschlingende Tod. So. Während der Materialist materiell glücklich werden will und das versucht zu vergessen, ist der Mensch im Krishna-Bewusstsein geneigt daran zu denken, besonders Sonntag morgens am 9. Februar. 9. oder 11. oder 11. Februar. Bitte denkt, setzt euch damit auseinander und setzt euch vor allen Dingen mit der Frage auseinander, was wollt ihr dann erlangt haben? Ich möchte euch einmal in eine kleine Visionsreise einladen. Seid bereit. Ihr braucht nicht die Augen zuzumachen, aber ihr könnt doch mit. Denkt in Farbe bitte mit und mit Klang. Wir gehen durch einen Wald und kommen plötzlich auf eine grüne Lichtung. Am Waldesrand sehen wir eine kleine Kapelle. Ding, ding, ding. Läutet die Todesglocke. Wir sind schon immer begeistert gewesen für Architektur und gehen in die Kirche hinein und sehen, dass eine Versammlung dort ist. Menschen erkennen wir wieder, die unsere Freunde sind. Nicht nur Freunde der Gegenwart, nein, alte Freunde sehen wir, die jetzt schon geheiratet haben, an denen wir vorbeigelebt haben, sie erkennen wir wieder. Und wir sehen Leute, die uns sympathisch erscheinen. Es sind wahrscheinlich Freunde, die aus der Zukunft. Und sie alle sind schwarz oder jedenfalls festlich gekleidet. Jemand hat einen schwarzen Sari an und eine schwarze Jacke. Und ein anderer hat einen schwarzen Jacke an und so weiter. Wir sehen plötzlich, dass aufgebahrt vor dem Altar ein Sarg ist. Also, da das Ganze so einen bekannten Anstrich hat, beginnt uns zu interessieren, wer im Sarg liegt. Und wir gehen näher heran, schauen die eingefallenen Gesichtszüge und erschrecken. Wir sind Angesicht zu Angesicht gekommen mit eigenen toten Körper. Grauer sind die Haare, magerer die Gesichtszüge. Ja, viel hat er erlebt, viel durchgemacht. Der Säureregen ging nicht an seinem Haar vorbei und hat eine Glatze kreiert, natürlicherweise. Wir sind total fassungslos und verlassen die Kapelle, setzen uns nieder auf die Stühle, die da draußen auf der Lichtung stehen, und wie ein zusammengesunkener Popcornsack fängt unser Geist an zu lamentieren, als unser Blick plötzlich auf ein Programmzettel geht. Herzlich willkommen zur Begräbnis von Peter. Das ist ein bekannter Name, also ich meine hier keinen gezierten Peter. Wir könnten auch sagen Christian. Herzlich willkommen, oder Sigmund, weil wir keinen Sigmund haben hier. Herzlich willkommen zu Sigmunds Begräbnis. Es werden drei Leute sprechen heute. Einmal sein Klassenlehrer, ein guter Kollege von ihm und eine spirituell fortgeschrittene Persönlichkeit, die noch nicht genau feststand im Augenblick, als das Programm gedruckt wurde. Und dann fangen die an, ihr sitzt da und hört eure eigene Grabrede zu. Ihr hört, wie in der Grabrede die Dinge, die ihr erlebt habt und die ihr erreicht habt, nochmal geschildert werden. Ihr seht euer Leben an euch vorbeilaufen und seid zum ersten Mal vielleicht nach der Vorlesung vom 11. Februar ganz intensiv mit der Gegenwart des Todes konfrontiert. Das wird kommen bei jedem von euch. Was wollt ihr, was die Leute dann sagen? Ich meine, Freunde, die etwas Ehrliches sagen. Was sollen die sagen? Was soll euer Leben gewesen sein? Was wollt ihr sein in eurem Leben? Was wollt ihr tun in eurem Leben? Und was wollt ihr an spirituellen und sonstigen Errungenschaften eigentlich erlangen in eurem Leben? Wenn ihr euch darüber Gedanken machen könnt, wenn es euch gelingt, euer Geist von den nebensächlichen Dingen abzuziehen und ihn darauf zu richten, dann werdet ihr sehr enthusiastisch werden und eure eigene Mission im Leben haben, euer eigenes Ziel im Leben, auf das ihr euch nicht nur täglich, sondern stündlich, ja minutenlich vorbereitet. Mir fiel das heute an, ich habe mir die Vorlesung gestern ein wenig geplant und ich wusste, ich würde über die richtige Gebrauch der Zeit sprechen heute Morgen, dass wir uns auf den Tod richtig vorbereiten. Und ich ertappte mich dann beim Chanten, als ich so chantete, dass meine Gedanken plötzlich weg waren. Und da dachte ich, halt, Sachinandan Swami, du kannst doch jetzt nicht mit den Gedanken ausspacen, wie man so schön sagt in ISKCON-Deutsch. Du musst doch dein Leben leben. Jede Minute musst du es leben. Jede Sekunde, um deinem Ziel entgegenzukommen, nämlich Liebe zu Krishna zu erlangen. Das ist doch wichtig. Das ist doch dein höchstes Ziel. So, gut, ich möchte hier zusammenfassen. Tod ist eine total sichere Angelegenheit in unserem Leben. Es ist etwas, weil es so furchterregend ist, dass wir es einfach vertuschen und wegstecken. Nichtsdestotrotz lässt sich der große Abräumer nicht in die Abräumkammer stellen. Er wird zugreifen zu seiner Zeit, die Krishna ist. Und wir sollten uns vorbereiten. Das ist, was ich bisher gesagt hatte, in einfachen Worten wiederholt. Nun, wie ist es mit Srila Prabhupada selber gewesen? Wie ist Srila Prabhupada von dem Planeten gegangen? Nun, ich würde sagen, er hat die letzte Lektion in einer so deutlichen Art und Weise gegeben, dass wir für den letzten Teil unserer Vorlesung, vielleicht noch 10 Minuten, uns darauf ein wenig fixieren sollten. Srila Prabhupada hatte Srila Prabhupada kurz vor seinem Davongehen noch gesehen. Er hatte noch einmal seine Schüler sehen wollen in Europa und war dann auf dem auf drei Sitzen des Flugzeuges liegend nach London geflogen und hatte uns einen letzten Darshan gegeben. Ich werde das nie vergessen. Prabhupada war sich ja bewusst darüber, dass er den Körper verlassen würde. Er opferte sich jedoch nochmal auf, sein Sterbebett zu verlassen und seine Schüler zu sehen. Er wollte in Europa sie sehen und in Amerika sie sehen. Jedoch kam er nur bis nach London und musste den Amerika-Teil seiner Reise beenden. Hier sehen wir eine große Seele, die völlig losgelöst ist von ihrem physischen Körper, die letzte Lektion anhand seines eigenen Lebens und auch seines eigenen Fortgehens geben. Das ist unglaublich markant, finde ich. Nicht? Er ist ja gereist, um diese Lektion zu geben. Nun, ich weiß noch deutlich, wie er die gab. Wir wurden reingerufen in sein Zimmer. Srila Prabhupada saß, sehr, sehr erhaben. Mir fiel sofort auf, dass er natürlich äußerlich gesehen sehr abgenommen hatte, aber dass innerlich von ihm eine Kraft ausging, die mich persönlich fast... Also ich dachte nicht, hier ist einer, der sich vorbereitet, den Planeten zu verlassen. Da war so viel Kraft da. Ich weiß noch, ich kam rein und ich war so bewegt von dem, was er dann sagte, dass ich beim Rausgehen ein Dhoti-Rutschen hatte. Und der Dhoti fing an zu rutschen. Also so bewegte sich auch physisch bei mir alles, weil ich Prabhupada so sah. Prabhupada saß so da, lächelte uns an. Wir setzten uns hin und waren doch ein bisschen befremdet, denn er war sehr, sehr mager. Er hatte 6 Monate nichts zu sich genommen. Und Prabhupada fragte, so, have you understood our philosophy? Habt ihr unsere Philosophie verstanden? Und es ist interessant, wir haben dann versucht, alle möglichen Antworten zu geben. Also das ging von Yade Dekotar, also man soll jeden, den man trifft, über Krishna berichten, bis hin zu Sarvadamang Parijara, man solle alles aufgeben und sich einfach Krishna hingeben und so wird alles Karma genommen. Prabhupada akzeptierte aber nicht keines der Antworten, sondern machte den gleichen Punkt, den Shukadev Goswami zu Parikshit Maharaj macht, ein paar Minuten bevor dieser den Körper aufgibt. Prabhupada sagt, zuallererst einmal müsst ihr verstehen, das Leben ist ewig. Und als er das sagte, war es so klar, hier ist eine ewige Persönlichkeit. Die ewige, Prabhupada ist ja ewig, die Seele ist ewig, war da und sprach das letzte Mal zu seinen Schülern. Ihr werdet immer mich haben können. Ich bin ewig. Ich bin nicht dieser physische Körper, der geboren wird und dann stirbt. Und es war wirklich so, dass in dem Augenblick wieder der Schlüssel kam, den Prabhupada in seinen, wenn er gelehrt hat, gegeben hat an die Wirklichkeit. Und eine Dimension, die hinter dem Sichtbaren oder dem Augenscheinlichen lag, für uns öffnete, nämlich die Dimension der Ewigkeit. Es war unglaublich bewegend. Ich bin sofort, als diese, es war nur vielleicht 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, mit rein und rausgehen vielleicht 5 Minuten war diese Begegnung. Aber die saß fürs Leben. Es ist nicht notwendig für eine große Seele, lange zu reden, sondern sie macht ihren Punkt und diejenigen, die sie verstehen möchten, werden den Punkt aufnehmen und in ihrem, der Kammer ihres Herzens bewahren als eines der vielen kleinen Odien, die sie bekommen haben. Prabhupada hatte uns vorbereitet. Er hatte einmal gesagt, ich bin ein alter Mann und es gab bereits Warnung. Aber bevor ich weggehe, diesen Körper verlasse, möchte ich noch sehen, dass einige von euch sehr stark sind im Krishna-Bewusstsein. Er wollte uns trainieren. Dann jedoch ging er nach Vrindavan zurück und gab sein der Tod eintritt, soll er hier geschehen. Als die Devotis ihn ins Gesicht sahen und ihm zuhörten, wie er diese unerwarteten Worte sprach, begannen einige von ihnen in Tränen auszubrechen. So, sagte er, es gibt nichts Neues zu sagen. Was immer ich sagen wollte, habe ich in meinen Büchern gesagt. Nun versucht dies zu verstehen und macht weiter mit euren Bemühungen. Ob ich anwesend bin oder nicht, das ist gleichgültig. Genauso wie Krishna ewig lebt, so lebt auch das Lebewesen ewig. Doch Kirti Yasyasa Jivati, jemand, der seinen Dienst für den Herrn getan hat, lebt für immer. Ihr seid gelehrt worden, wie Krishna zu dienen ist. Mit Krishna ist unser Leben ewig. Das zeitweilige Verschwinden dieses Körpers, the temporary disappearance of this body, also das zeitweilige Verschwinden oder Vergehen dieses Körpers, ist gleichgültig. Der Körper ist dafür bestimmt, dass er verschwindet. Lebt deswegen für immer, indem ihr Krishna dient. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erschütternd das ist für Schüler zu hören, dass ihr spiritueller Meister sich anschickt, die Welt zu verlassen. Es kamen dann die Devotis aus allen Teilen der Welt und sie sahen Prabhupadas Entschlossenheit, den Körper zu verlassen. Ein ayurvedischer Arzt kam und sagte, ein gewöhnlicher Mensch würde schreien vor Schmerz. Die Armee des Schmerzes schritt also mit ihren Angriffen durch Srila Prabhupadas Körper hindurch. Und Prabhupada war sehr gefasst auf dem Bett. Er hielt sich sogar noch fest an seine Lebensmission, das Srimad Bhagavatam zu schreiben, und diktierte seine Übersetzung des Bhagavatams in vollkommener geistigen Klarheit, also völlig losgelöst in das Mikrofon, was ihm vorgehalten wurde. Einmal weinten viele Devotees, die sagten mir, und Prabhupada fragte sie, was ist denn das Problem? Ich spreche die ganze Zeit über Krishna. Wenn ganz plötzlich der Körper zusammenbricht, was ist das Problem? Krishna Tvadiya Padapankaja Panchadatam. Das gewöhnliche Sterben bedeutet, dass die Kehle von Schleim erstickt wird und man keine Atemmerk bekommt. Aber wenn du stirbst, während der Kirtan da ist, oh, dann bist du erfolgreich gewesen. Gib mir jedoch keine Nadeln. Also, not the injection, also keine Spritzen, hä? Und keine Operation. Ich möchte in Krishna-Kirtan gehen. Das ist glorreich, nicht Oxygen. Und so war Srila Prabhupada in keinster Weise gestört, lehrte uns weiter, genauer so wie er uns zu Lebzeiten gelehrt hatte, was die beste Art des Zähneputzens ist, was für eine Zahnpasta man am besten benutzt, die Prabhupada-Zahnpasta. So unterwies er uns dann auf dem Sterbebett. Also, was ist denn das Problem? Warum seht ihr denn ein Problem? Der Körper ist zum Verschwinden bestimmt. Und als er das so sagte, wurde uns zum ersten Mal bewusst, das, was ich zu Anfang gesagt hatte, dass unsere ganze Lebensausrichtung im westlichen Denken völlig verkehrt ist. Dass wir versuchen, dieses physische Dasein zu pflegen, nur um zeitweilige Vergnügungen zu erhaschen. Das ist ja eine Vorbereitungszeit, dieses ganze Leben. Jede Minute ist Vorbereitung. Bei Shreya, dieses wichtige Thema, da musst du schon ein bisschen mehr dazu hören. So, Prabhupada gab dann also das ideale Verhalten. Er ging nach Vrindavan als Lehre. Wenn es bei euch soweit ist und ihr den Körper verlassen solltet, geht auch nach Vrindavan. Jeder, der in Vrindavan den Körper verlässt, wird zurück in die spirituelle Welt gehen. Srila Prabhupada ließ sich umgeben von Devotis, Der Arzt fragte zu der Zeit, Prabhupada, hast du noch irgendeinen Wunsch? Gibt es irgendetwas, was du willst? Und Prabhupada zeigte, was im Bhagavatam, gab eine Antwort, die ich sehr, sehr nice finde. Im Bhagavatam heißt es, wie man sterben sollte. Im letzten Augenblick des Lebens sollte man kühn genug sein und keine Angst vor dem Tod haben. Man muss vorher alle Anhaftungen aufgegeben haben an den materiellen Körper und an alles, was zum Körper gehört, und muss auch alle Wünsche aufgegeben haben. So der ayurvedische Arzt sprach der Prabhupada, is there anything you want? Gibt es irgendetwas, was du willst? Und Prabhupada hat ganz schwach geantwortet, Kucha Icha Nahim, ich habe keinen Wunsch. Mehr nicht, die Wünsche, die einen verketten an dieses irdische Leben. Die heißt es dann aufzugeben. Parikshit Maharaj wurde gefragt, gibt es irgendeinen Wunsch, den du noch hast, kurz vor seinem Davongehen? Und Parikshit sagte, ja, lass den Tod kommen, durch die Schlange oder durch diesen magischen Fluch, unter dem ich, den ich bekommen habe. Mein einziger Wunsch ist, dass ihr, wenn das eintritt, weiter den Namen Vishnus singt. Das hat Prabhupada uns auch angewiesen. Er verschied von dieser Erde in einem Kirtan, wo die Devotees alle den Hare Krishna Mahamantra chanteten. Er verschied durch den Mund, wie es Yogis machen. Gab uns so die letztendliche Lektion. Hare Krishna. Damit bin ich ans Ende meiner Vorlesung gekommen. Hab vielen Dank, dass ihr diesen Gedankengängen verfolgt seid. Ich möchte euch die Segnung erteilen, soweit es in meiner Kraft liegt. Also ich habe zwar sehr wenig spirituelle Kraft, aber trotzdem möchte ich eine Segnung erteilen, dass ihr euch bewusst seid über diese letztendliche Lektion. Vielfach in unserem Kulturkreis sagt man, oh, wenn man sich über den Tod bewusst ist, dann kann man das Leben nicht so schön führen. Nicht? Eine Tante zum Beispiel, die in einem Glashaus auf einem Berg in Siegen wohnt, sehr wohlhabend, Tante Anke, der habe ich auch mal geschrieben, Tante Anke, du musst mal sterben. Und da sagt sie, weiß ich, schrieb sie zurück, aber wenn ich daran denke, dann kann ich ja gar nicht leben. Dann geht mir der ganze Fit weg. Nicht? Wahrscheinlich lebt sie ein sinnvolles Leben. Davon kann man mal ausgehen, nach den Berichten, die man hört in der Familie. So, für uns als Devotees, wir verstehen, wir können erst richtig leben, wenn wir wissen, dass der Tod da ist. Weil wir die Zeit dann richtig benutzen. Srila Prabhupada sagte, der beste Gebrauch der Augenblicke der Zeit sei das Chanten der heiligen Namen. Deswegen habe ich mit euch, haben wir gestern versucht, mit dem Srila Prabhupada zusammen zu chanten. Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Themen, die wir angesprochen haben? Ja, Karl? Das lässt sich hin und wieder nicht, es gibt diese Situation. Vor einigen Wochen ist mein jüngster Schüleranwärter, kann man sagen, hat den Körper aufgegeben, ist 5 Jahre alt und hatte schon über mehrere Jahre so eine Krankheit, die nicht eingefangen werden konnte. Und wir hatten eigentlich den Plan gemacht mit der Mutter, ihn erstmal zu stabilisieren durch einen Krankenhausaufenthalt, so weit wie es ging, und dann nach Vrindavan zu bringen. Das Krankenhaus konnte ihn nicht stabilisieren und sagte, wir sind mit unseren Möglichkeiten, also wir haben sie ausgeschöpft, und dann wäre es unverantwortlich gewesen, ihn jetzt das hätte er nicht überstanden, er wäre im Flugzeug davon gegangen. Und Und als er zu Hause ankam, sagte er mit einem ganz schwachen Gesicht, also in Schweizerdeutsch, ich kann das leider nicht so gut wiederholen, obwohl es Schüler habe, die das immer sprechen. Sagte er, ja, und jetzt will ich nach Hause. Er war schon zu Hause, meinte er, dann bist du zu Hause. Und seine Mutter hat dann angefangen zu chanten und er ist in einem Kirtan davon gegangen. Und nach allem, was wir gehört haben und was wir wissen, ist auch er in die spirituelle Welt zurückgegangen. Wenn es soweit ist, würde ich dir empfehlen, ja, nicht in dieser, möglichst nicht in der bedrückenden Atmosphäre des Krankenhauses, wenn es geht. Wenn es medizinisch verantwortlich ist, und dann lädst du die Devotees ein und dann machen wir Kirtan. Das wird überhaupt mehr und mehr kommen, dass sich Devotees über Sterbebegleitung Gedanken machen. Jetzt ist unsere Bewegung relativ jung und auch relativ junge Menschen fühlen sich angezogen zu ihr, weil eben da ihre Ansprechpartner im gleichen Alter auf der Alterslevel finden. Nicht, aber es wird bestimmt kommen. Ich war das erste Mal bei Jaya da und habe zu ihm gepredigt, bevor er den Körper verlassen, und habe mir eigentlich vorgenommen, das öfters zu machen. Ich hatte bisher immer große Angst und war immer aus dem Weg gegangen, aber es ist gut, wenn man als Devotee da, als Mönch da steht und einen Beistand gibt. Worum es geht ist, du musst dem Sterbenden helfen, sein Kapitel zu beenden hier und die Anhaftung aufzulösen, damit er nicht wiedergeboren werden muss. Der Tod ist unvermeidlich, aber die Wiedergeburt ist vermeidbar. Mit Krishna-Bewusstsein. Adi Shesh Prabhu. Ja. Doch es heißt, dass Menschen, die in Vrindavan den Körper aufgeben, auch wenn sie keinen spirituellen Hintergrund und keine Vorbereitung haben, da sterben. Also es sollte uns jetzt aber nicht verleiten, gut, schön, da kann ich endlich meine Anhaftung des Kinogens erfreuen. Jetzt mache ich ein halbseidenes spirituelles Leben und mit vielen Kompromissen, so vielen wie ich Geld habe und sinnvolle Neigungen besitze, nicht? Und dann werde ich im letzten Augenblick nach den Damen gehen. Ich kenne da einen solchen Menschen, der wollte in Vrindavan sterben. Ich nehme an, er war nicht ganz im geistigen Ausgeglichenheit und er hat dort mehrfache Suizidbemühungen gemacht. Nicht? Also doppelt und sicher mit. Ich will euch das, dieses Detail ersparen, weil wir Kinder dabei haben. Also richtig, er wollte sich das Leben nehmen, auf verschiedene Art und Weise. Dreifach hält besser, so in dem Stil. Nicht? Aber es ging nicht. Krishna wollte das nicht. Er wurde dann ins Hospital gebracht, zusammengeflickt und lebt noch immer. Nicht, wir können nicht und wir müssen uns schon vorbereiten, weil ich sehe. Sonst mache es in dieser wichtigsten Stunde eine traurige Überraschung geben. Ja. Heißt du jetzt eigentlich Steffen oder Steven? Steve, oh ja. Steve, ja. Ja. Hridaya Govinda Prabhu hat dort ein sehr nice Sterbeseminar gehalten und könntest du die Frage kurz beantworten, Hridaya? Ich gebe dir das Mikrofon lieber. Ich will mich da vorbereiten, aber Hridaya ist hier unser Autorität.
Ja, es gibt natürlich schon Symptome, bevor der Tod eintritt. Es kommt darauf an, welchen Tod man jetzt stirbt, welche Straße des Todes, besser gesagt, man entlang gehen muss. Und da gibt es den Alterstod, den Tod durch Krebs, durch AIDS, den gewaltsamen Tod, je nachdem. Aber medizinisch betrachtet ist es letztendlich ein Problem im Blutfluss, egal welche Art des Todes, dass das Blut langsamer fließt, egal welcher Faktor dazu führt, dass es langsamer fließt, so das Herz und das Gehirn wird unterversorgt mit Sauerstoff und irgendwann bricht der Kreislauf, die Vitalfunktion zusammen. Und dann spricht man ja in der heutigen modernen Medizin vom Hirntod. Das ist die eigentliche Todesdefinition, wenn das Gehirn abgestorben ist. Man geht aber sogar so weit, dass man von einem Teilhirntod sogar schon spricht. Und das ist das Problem, das von einem Arzt, der in Heidelberg Chirurgie lehrt, angesprochen wurde in einem Zeitungsartikel. Er sagt, dass die Medizin heute mehr den Menschen entpersönlicht und die Definition im unpersönlichen Bereich ansetzt. So man sagt, ja, wenn das Großhirn nicht so wichtig ist, dann ist der Hirnstamm auch nicht mehr so wichtig. Von der Praxis her gesehen kann es sein, dass die Vitalfunktionen sogar noch in Ordnung sind. Das heißt, der Patient atmet sogar noch. Die Verwandten kommen, die wollen Abschied nehmen vom Verstorbenen. Die nehmen die Hand und fühlen sogar noch den Puls. Es kann sogar sein, dass noch ein Blinzelreflex da ist, sogar ein Hustenreflex, und man sagt, die Person ist tot. Man sagt, die Person ist tot. Warum? Weil das Gehirn, die Hirnströme nicht mehr messbar sind. So die, und er ermutigt seine Kollegen und die moderne Wissenschaft auf, ein Umdenken zu praktizieren. Die Person, den Patienten nicht mehr aufgrund von technischen Gegebenheiten zu bewerten, sondern karitativ, sagt er. Was braucht die Person? Hier haben wir es um ein Lebewesen. Hier haben wir es mit einer Seele zu tun. Sorry. Ah.
Also darüber kann ich ein bisschen was sagen. Also wir haben jetzt direkt den Tod und was davor eintritt aus der naturwissenschaftlichen Sicht gesehen. Wie es während Rida Govinda Prabhu gesprochen hat, noch etwas anderes zu der Thematik eingefallen, was ich einmal gehört hatte in einer Vorlesung. Es ist zuerst so, dass der Sehsinn einen verlässt. Man sieht nicht mehr, selbst wenn man. Es wäre so wie, als würde ein, wenn es von diesen modernen Halogenlichtern, wisst ihr, wenn man die ausdrückt, dann blumen, dann sterben die so weg. Nicht? So stirbt die Sicht weg. Der Hörsinn stirbt dann weg. Und so wird ein Sinn, ein Wahrnehmungskanal nach dem anderen geschlossen, bis schließlich die Seele geht. Ich habe jetzt eine Schrift, ein Buch gefunden, wo das genau beschrieben wird und werde da, also wenn ihr das irgendwo hört in dem Seminarangebot, Sterbeseminar von Satchinanda Swami, das wird dann da vorkommen. Es wird natürlich wahnsinnig intensiv werden. Ich weiß noch nicht, ob ich Kinder zulassen werde. Also, weil das ist sehr, vielleicht gerade Kinder so uns hören. Müssen wir das sehen. So, was meistens davor ist, ist, das habe ich gelernt, auch bei Kedai Govinda Prabhu. Manches Mal wissen die Leute, sie spüren so etwas. Eine gewisse Art Ahnung ist da. Ich habe das sehr oft erlebt in meinem eigenen Predigen im Krishna-Bewusstsein, dass plötzlich Leute zu mir kamen oder mich anriefen, die ich gar nicht so gut kannte, und die sagten, kannst du nicht vorbeikommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich für nur kurze Zeit noch habe. Und ich muss sagen, zu der damaligen Zeit war ich nicht sensibel genug. Wenn ich dann irgendwo in Norddeutschland war und jetzt nach Süddeutschland musste, nur weil jemand so eine Ahnung hatte, da bin ich leider nicht mehr gegangen. Aber sehr oft sind die dann plötzlich nach 2 Wochen nicht mehr da gewesen. Einer, Herr Latzinger, das werde ich mir nie verzeihen, der sagte, bitte komm, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein paar Tage nur noch. Und dann hatte ich mich endlich so weit zu kommen, rief ich an und da hörte ich von der Mutter, dass seine Frau gekommen ist und ihn mit einem Kopfschuss aus dem Leben sorgte. Das war ein Fabrikbesitzer. Und der wusste das, der hatte diese Ahnung. Das ist plötzlich da, das ist wohl die Barmherzigkeit Krishnas, der Überseele, dass die das mitteilt, so als letzte Warnung, jetzt aber bereite dich vor. Ja. Da war nicht. Ja. Naja. Anhaftung müssen wir aufgeben. Ich hatte darüber gestern ein längeres Gespräch gehabt mit zwei jungen Devotees. Die beste Art, Anhaftung aufzudrücken, aufzugeben, ist nicht, sie zu unterdrücken. Dann kommen sie nämlich auf andere Art und Weise. Die beste Art, sie aufzugeben, ist aber auch nicht, sie auszuleben, wie es der Materialismus beschreibt. Dadurch werden sie größer und stärker. Und die beste Art und Weise, mit ihnen umzugehen, ist, sie zu transformieren. Ich hatte das Beispiel gegeben, was Sigmund Freud gibt. Er sagt, unser Bewusstsein ist wie eine Vorlesungshalle und die Anhaftungen und Wünsche sind wie Schmutzfinke auf dem Gang, Störenfriede auf dem Gang, würde ich vielleicht sagen. Und die rütteln an der Tür und wollen rein. So, wenn wir einfach nur hier jemand vor die Tür stellen, der sich dagegen gegendrückt, dann werden die nachher so sehr Verstärkung herbeigeholt haben, dass sie platsch mit einem riesen Treret in den Raum hineinkommen und dann über den ganzen Boden liegen und wirklich stören. Da kann man nicht weitermachen mit der Vorlesung. So Sigmund Freud sagt, ja, deswegen lass es gar nicht so weit kommen, lass die Störenfriede nach und nach einer für den anderen reinkommen und wir kümmern uns dann um sie. Wir als Devotees würden sagen, nur wir stellen am Türeingang einen guten Devotee auf. Der ist ausgerüstet mit Bhakti, der weiß das Wissen der Schriften, der chantet enthusiastisch und dann kommt Herr Lust rein, Mr. Lust oder Fräulein Lust, wenn sich die Frau nicht, je nachdem, wie wir den Lust, können wir als weiblich oder männlich bezeichnen, das ist nicht, der kommt in Mr. Lust oder Mrs. Lust herein und der nette Devotee dann am Türeingang sagt, na, ja, was wollt ihr? Ich will hier rein und ich will hier nur das eine Wort mit S, mit E und mit X bekannt geben und propagieren, sagt Herr Lust. Nicht? Ah, sagt der Devotee, aber du, kann man denn wirklich so zufrieden werden? Besinn dich doch auf deine spirituelle Kindheit. Du bist doch ein Diener Krishnas, du heißt doch Liebe. Nur durch schlechten Umgang hast du verschiedene Illusionen angenommen, sodass du denkst, du könntest durch die Agitierung des Nervensystems glücklich werden. Stimmt doch gar nicht. Ja, also gibst du da was mit Liebe da in der Vorlesungshalle? Ja, also schon, wir haben da Deities, denen opfern wir das Essen und dann schnabulieren wir das Essen danach. Dann verspeisen wir es. Dann kommt Gier. Ja, was willst du denn hier? Ja, haben. Ist doch klar. Lass mich rein. Gerne, aber du, da gibt's sehr gute Sachen zu haben. Wissen über Krishna, Wissen über die Bücher, so weiter. Ich muss wirklich sagen, seitdem ich das bewusst praktiziere, ich komme Ich habe leider meine Lesezeit im Kami-Leben mit 24 gesammelten Bänden über Freud und dann seine, die anderen psychologischen Schulen, die von ihm aus sind, vergeudet. Ich war mir darüber bewusst, als ich ein Devotee werde, dass Verdrängung nicht klappt. Aber mit dieser Transformation, diesem transformierenden Vaishnava, den man da postiert, geht es. Deswegen ist es ganz gut, sich darüber bewusst zu sein, über diese Sachen, und dann aber Alternativen da im Leben reinzumachen. Meistens ist es so, wenn ein Devotee gut in seinem Leben situiert ist, einen erfüllenden Service hat, eine nice Gemeinschaft mit anderen Devotees pflegen kann, dann kann er von dieser Situation ganz einfach diese Sachen transformieren. Wenn ihr jetzt, wie die meisten von euch leben außerhalb von Tempelgemeinschaften, wenn ihr nach Hause kommt, schaut, dass ihr euch gut situiert in eurem spirituellen Leben. Das heißt, richtig chantet die heiligen Namen, richtig Gemeinschaft pflegt und auch einen richtigen Lebenswandel führen könnt, auf eine richtige berufliche oder geldbereitende Tätigkeit, die nicht zu intensiv, zu viel Zeit kostet, in der man Gemeinschaft mit Nicht-Devotees hat. Und situiert euch richtig, dann könnt ihr diesen Transformationsprozess anwenden. Also ich würde sagen, fast jeder Devotee, der älter ist, hat diesen Bhakta an die Tür gestellt, irgendwann einmal. Der dann die Transformationsarbeit gemacht hat. Und Lust ist froh, wenn man sie befreit. Gier ist froh und dankbar, wenn man sie befreit von diesen negativen Sachen. Ihr werdet sehen, nur eines kann man nicht transformieren, das ist der Neid auf andere. Die Kümmernis, die man erfährt, wenn es anderen gut geht, der kann nicht rein, den tut man einfach auf Klo schicken und einsperren. Also der hat keine Berechtigung in der Gemeinschaft des Ortes verwiesen. Ja. Etwas nicht habe, ja. Ja, ja, das ist sehr, sehr nice, ja. Ja, man kann tatsächlich auch Neid sozusagen zurückführen auf eine Krishna-bewusste Dimension. Nur ist Neid sehr oft dann nicht zufrieden, sondern man bleibt weiter neidisch. Auf die es dann eben haben. Deswegen wird gesagt, es ist nicht möglich, das in Krishnas Dienst zu beschäftigen, so wird gesagt. Aber was du sagst, ist ein sehr guter Tipp. Yes. Neid kommt aus dem Kummer, etwas nicht zu haben. Und dann kann man mal sehen, wo man noch was machen muss bei sich. Gut. Also, sorry. Der Karl, wenn Karl da ist mit seinem galanten Kölner, seiner Kölner Galanterie, dann muss man einfach gut sagen. Rolf, ich würde vorschlagen, dass du dir die Frage auf eine nächste Vorlesung aufbereitest. Es ist mir sehr, sehr wichtig, in der Zeit zu beenden, denn wir haben noch so viele Seminare und ich möchte nicht den geregelten Verlauf stören. Ich möchte jetzt noch Hridaya Govinda Prabhu bitten, uns eine Orientierung für den heutigen Tag zu geben, da ich hörte, dass sich einige Sachen verändert haben. Gol Premanandi Hari Hari Bol Srila Prabhupada Ki Jai Sisi Gaur Nitai Ki Jai.